Diese Episode wird präsentiert von meinen Leserinnen und Hörerinnen. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Die gängige Finanzierung von solchen Projekten ist Werbung. Ich fühle mich aber recht unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch dabei irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Und Firmen, die wirklich nachhaltige und kaufenswerte Sachen produzieren und dabei auch noch faire Werbetarife bezahlen, lassen sich sehr selten finden. Daher kommt gleich zu Beginn eine kleine Bitte von mir, und zwar: unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Mein Ziel ist es, den Podcast und Blog irgendwann komplett von meinen Leserinnen und Hörerinnen zu finanzieren. Mit eurer Unterstützung ermöglicht ihr somit, dass es diesen Podcast auch weiterhin gibt. Hierfür schaut ihr auf meiner Abo-Webseite vorbei und könnt dort das für euch passende Abo aussuchen. Mit einem Abo tut ihr nicht nur Gutes, sondern könnt außerdem Premium-Inhalte downloaden, wie zum Beispiel PDFs zu unseren heißgeliebten Spielideen. Schaut hierfür vorbei auf schemamapool.com und dort unter Abo. Die URL findet ihr in den Shownotes. Hallo und willkommen zum Go Hug Yourself Podcast. Ich bin Ellen Giro, lebe in Zürich und bin Mutter von zwei unfassbar tollen Kindern, die viel zu schnell groß werden. Ich bin außerdem Sozialwissenschaftlerin und Journalistin. In diesem Podcast stelle ich Fragen, höre zu und versuche gemeinsam mit euch herauszufinden, wie das geht, sich selbst zu umarmen. Ich möchte verstehen, wie das mit der berühmten Selbstfürsorge und erfülltem Muttersein in unserer Zeit wirklich funktioniert und wie wir mit Erziehung die Welt verändern können. Schön bist du heute dabei. Los geht's! Meine heutigen Gästinnen sind Evelyn Höllriegel und Annika Rösler. Die beiden sind freie Journalistinnen und Autorinnen und wir sprechen heute über ihr aktuelles Buch Mythos Mutterinstinkt. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr.
Hallo. Hi. Schön, dass wir da sein können.
Zu Beginn ganz kurz, wie geht's euch?
Ja, also es ist Freitag, das merkt man. Eine zähe Woche liegt hinter uns. Also freitags bin ich immer durch, nur leider kommt am Wochenende ja dann nicht wirklich die Erholung mit Kindern. Mhm. Aber ja, ansonsten passt es.
Freitag. Und bei dir, Evelyn?
Ja, vor Weihnachtszeit halt, glaube ich. Aber wir haben heute den Baum bekommen, das ist schon gut.
Freue ich mich. Gut. Ja. Ich habe das Gefühl, der Dezember ist sowas wie der Freitag unter den Monaten.
Ja, ist so los.
Und in meiner Bubble sind ziemlich alle K.O. Ich spüre so eine kollektive Erschöpfung. Und ich habe bei dir, Annika, den Post gelesen. Warum sind wir denn so leise? Ich glaube, es ging da. Und ich glaube, du hast ziemlich den Nerv getroffen. Wie ging es dir danach? Also magst du vielleicht ganz kurz unseren HörerInnen sagen, worum es da ging?
Ja, also das ist irgendwie, ich habe immer wieder dieses Verständnisproblem in der Elternschaft letzten Endes, ja, dass wir, was wir, besonders die Mutter, alles machen muss, alles erledigen muss, was ja eigentlich, sag ich mal, früher oder vor ein paar Jahren nicht so gedacht war. Wir hatten einen, in der Regel einen voll erwerbstätigen Part in der Familie und jemand, der halt sich um Haushalt und Co. gekümmert hat. Also ohne darin zurückzuwollen, aber offensichtlich gibt es Tätigkeiten zu Hause, die gemacht werden müssen. Und jetzt, klar, arbeiten die Frauen alle, arbeiten wir alle und das ist toll und ich möchte es nicht anders haben, aber es ist einfach gefühlt nicht zu schaffen. Es ist bei mir dann immer wieder dieser Gedanke, wir wollen alle in Richtung Gleichberechtigung und aber das ist doch keine Gleichberechtigung, wenn wir einfach nur noch mehr machen müssen.
Hm. Du hast es auch so schön beschrieben, dass es früher so im traditionellen Familienmodell halt klar war, dass eine Person die Care-Arbeit stemmt und die andere die Erwerbsarbeit. Und jetzt ist das wie so überlappend und teilweise gleichzeitig. Und du hast dich auch gefragt, warum wir denn so leise sind. Mhm. Die Frage stelle ich mir auch sehr oft.
Ja.
Und ich glaube, heute versuchen wir ein bisschen an diesem Mythos zu rütteln. Und ich freue mich sehr, sehr, dass ihr da seid. Ich musste zu Beginn, als ich mich so auf die Episode eingestimmt habe, habe ich, kennt ihr Marriage Story?
Ich hab's, das ist ein Film, oder?
Das ist ein Film.
Ich habe ihn nicht gesehen, mir kommt er aber vom Namen bekannt vor.
Sehr, sehr sehenswert, und darin gibt es eine Szene von der Laura Dern. Sie wurde auch mit dem Oscar ausgezeichnet für diese Rolle. Und sie ist Anwältin, sie ist eine Scheidungsanwältin, und dann führt sie so einen Monolog aus. Kann man auch auf YouTube nachgucken, es ging auch so viral in der Elternbubble, und sie empört sich da so über den Gott. Und sie sagt, die Maria ist, she was the perfect mother. Mhm. Das war so diese perfekte Mutter. And the father, he didn't even show up. And he didn't even do the fucking. Und das ist so, das ist unser Bild von Elternschaft, dass die Mutter einfach alles macht und der Gott, er zeigt sich nicht einmal, er kommt nicht mal. Doesn't even show up. Was würdet ihr sagen? Hat das etwas? Wurde schon da so die Wurzeln dieses Muttermythos, wurden die da schon gesetzt?
Ja, also ich glaube, das ist so der Ursprung des Muttermythos in Wahrheit. Dieser Glaube an diese perfekte, jungfräuliche Mutter, die das alleine macht, ohne sich zu beklagen, immer gütig lächelt und für ihr Kind ihr Leben opfert in Wahrheit. Ja. Und ich glaube, dass sich das halt weiterentwickelt hat im Laufe der Jahre, aber also auch viele sind aus der Kirche ausgetreten und der Katholizismus ist jetzt nicht mehr so wichtig in unserer Gesellschaft eigentlich. Aber dieses, wie es zu sein hat, führt halt ganz stark, also ist ganz stark noch auf dieses, auf diesen Glauben der Mutter Maria zurückzuführen. Genau, also ich glaube schon, dass das Spuren hinterlassen hat und dass das einen Stein gelegt hat für die Mutter, wie wir sie jetzt kennen.
Ja, es geht ja so um diese Geschichten, oder? Das schreibt ihr auch in eurem Buch, diese Geschichten, die uns einerseits erzählt wurden und die wir dann aber uns selber nach wie vor weitererzählen, die wir sehr oft auch, oder auch die Gesellschaft oder das Umfeld den Kindern weitererzählen. Und ihr liefert ja in eurem Buch auch so wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Hirnforschung, die diese Geschichten widerlegen. Und ich bin enorm dankbar dafür, weil ich merke halt, und darüber will ich auch mit euch später sprechen, wie unglaublich schwer das ist, diese Geschichten, auch wenn wir das kognitiv alles verstehen, auch wenn ich mich in meiner Arbeit hier als Podcasterin ja sehr intensiv mit diesen Themen befasse, mit sehr vielen Leuten spreche, das alles verstanden habe, das abzulegen.
Ja.
Das ist nochmal ein ganz anderes Kapitel. Kennt ihr das?
Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, dieses Narrativ sitzt in jedem von uns extrem fest, und letzten Endes ist es ja auch so ein Thema, dass wir Hallo. Frauen zum Kümmern prädestiniert sind oder gedacht sind. Letzten Endes wurde das ja auch so wirklich biologisiert, ja, die Frauen mit ihren kleineren Gehirnen, der Mann ist dominant und explorativ, und letzten Endes, das hat uns ja letztendlich auch so ein bisschen dieses Genick gebrochen, dass wir da gar nicht mehr rausgekommen sind. Man musste sich dann irgendwie immer entscheiden, ob man die Naturwissenschaft hier mit Darwins Evolutionstheorie dann ablehnt und generell alle Männer, die uns jemals gesagt haben, wie das eben ist, dass Frauen eben doch nicht ganz so schlau sind wie Männer und eben aufgrund ihres Mutterinstinkts einfach dafür prädestiniert sind zum Sorgen. Da musste man tatsächlich die Naturwissenschaft verneinen. Und das, Evelyn, du willst das sagen?
Ich bin wieder da.
Alles gut. Ah, du warst weg, okay.
Ja, für unsere HörerInnen, die sich mit der Evolutionsgeschichte nicht auskennen, Charles Darwin hat ja, Moment, ich habe jetzt auch so ein Pop-up.
Charles Darwin hat ja die These aufgestellt, dass weibliche Gehirne kleiner sind und sehr viele Naturwissenschaftler haben sich später dann auf ihn berufen. Das war so die Wurzel dieser Fake News, die wir bis heute spüren. Und tatsächlich finde ich dieses Argument in allen Debatten, wenn es irgendwie um Gleichstellung, Feminismus, Gleichberechtigung geht, das ist so ein Totschlagargument. Ja, aber die Mutter ist ja schwanger und sie stillt ja. Was sagt ihr da?
Also ich finde das fürchterlich. Ich habe gerade jetzt, vor 2 Tagen gab es diesen Breakthrough mit dem Medikament gegen Schwangerschaftsübelkeit. Und das Arge war, ist ja super, oder? Ist ja mega was zum Feiern. Ein Kommentar darunter, mir hat es echt die Nackenhaare aufgestellt, war, dass wieso man das übrigens so pathologisiert, eine Schwangerschaft ist einfach was Natürliches und das gehört dazu, wenn man Großes schaffen will. Und genau das ist halt auch ein bisschen dieser Glaube, dass die Natur das so macht und von Natur aus müssen Frauen da leiden und von Natur aus wissen Frauen, wie das zu machen ist. Und nein, also wir Frauen tragen Kinder aus, das ist so, ja. Nicht alle, müssen wir nicht, aber das ist nicht unsere einzige Aufgabe, das ist nicht naturgewollt, das ist, ja, das, ich glaube, dieser Gedanke, dass das von Frauen die einzige natürliche Bestimmung ist, ist das, was einfach wegfallen muss, dieser Glaube daran, ja.
Ja, es gibt ja auch so diese Zustimmung für weibliche Schmerzen, also auch was die Geburt angeht. Es muss einfach wehtun.
Ja, genau. Ja, ja, ich hatte es kürzlich auch mit einer Freundin, wo wir über Mutterschaft gesprochen haben, dass die so hart ist. Und wir haben uns dann überlegt, warum muss Mutterschaft denn überhaupt hart sein? Warum ist sie denn überhaupt so hart? Ja, klar, wir tragen die Babys aus, wir gebären sie. Aber letzten Endes ist doch das Harte daran, dass wir keine Unterstützung bekommen, dass wir über viel zu wenig Unterstützung bekommen. Das ist so auch so ein Narrativ, es muss schwer sein. Elternschaft ist total anstrengend. Ja, wir empfinden es so und es ist auch so. Aber das muss es eigentlich nicht, weil man könnte das relativ einfach lösen. Und was du eben meintest, auch so mit dieses Totschlagargument, das ging mir auch, bis wir letzten Endes dann da tiefer eingestiegen sind ins Thema, ging mir das immer so, spätestens wenn jemand kam, ja gut, aber die Hormone, ja, also die können wir ja wohl nicht wegreden. Und das ist eben das Faszinierende, dass wir eben mit den neuesten Erkenntnissen aus der Neurowissenschaft in dem Fall sagen können, das spielt gar keine Rolle. Weil es einfach, der Output ist genau derselbe. Bei der Mutter entwickelt sich das natürlich schon in der Schwangerschaft und während der Geburt. Aber bei jedem anderen nicht gebärenden Elternteil passiert dasselbe mit dem Kontakt zum Kind. Und auch da werden genau dieselben Hormone ausgeschüttet. Ja, also da gab es viele Tests und Oxytocin wurde, also dieses Bindungshormon wurde gemessen und das war bei den Männern oder bei allen nicht gebärenden Eltern genau gleich hoch. Also das ist einfach nur ein bisschen verzögert, ein bisschen zeitversetzt. Aber das dürfte eigentlich kein Argument mehr sein.
Das war auch für uns eine krasse Entlastung, als wir dieses Buch geschrieben haben, einfach über diese Barriere hinaus, die viele Feministinnen jahrhundertelang einfach hatten, einfach dieses letzte Argument, ja, aber die Natur. Und einfach da drüber zu steigen, ist einfach schon cool, war befreiend, glaube ich.
Genau. Und auch irgendwie kann man ja dadurch erst den Feminismus so wirklich zu einem wissenschaftlichen Diskurs machen, weil sonst musste man immer irgendwo ging es dann nicht mehr weiter. Also man musste dann in die andere Extreme, ja, das stimmt alles nicht und wir sind alle gleich, was ja nicht ist, ja. Aber das hilft so, diese Brücke zu schlagen.
Ja, ich glaube auch, das Argument Natur, das wird natürlich, die Naturwissenschaften sind, wie die meisten Wissenschaften, sehr stark von Männern geprägt und von Männern, ja, vom männlichen Blick geschrieben worden. Und daher finde ich das so schwer, hier irgendwie zu argumentieren. Und umso schöner finde ich es, dass da immer mehr weibliche Stimmen reinkommen und die Geschichte neu schreiben. Auch wenn der Widerstand natürlich sehr, sehr groß ist. Wie war denn das bei euch? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben? Habt ihr von diesen Forschungsergebnissen gelesen und fandet, das muss in die Welt hinausgeschrien werden? Oder gibt es da eine Vorgeschichte?
Na, wir haben ja zusammen schon ein Buch geschrieben. Das Buch ist Nachwehen oder heißt Nachwehen. Und als wir, es ging um traumatische Erlebnisse während der Geburt, aber nicht nur. Und gegen Ende unserer Recherche sind wir auf diesen Begriff der Muttertät gestoßen. Beziehungsweise mit Trescence, Muttertät gab es da noch gar nicht. Und und als wir da rein sind in die Materie, diese Matrescence, und auch mit den Schwesterherzen Doulas viele Gespräche hatten, da haben wir gemerkt, okay, da steckt noch mehr dahinter. Und da sind wir auf die Forschungsergebnisse gestoßen und hatten den Anreiz, das einfach wissenschaftlich belegt in die Welt zu schreien, damit es nicht nur unter Anführungszeichen eine anthropologische Wissenschaft bleibt, sondern wirklich eine medizinische.
Und ich würde da gerne, wenn ich darf, an dieser Stelle kurz was vorlesen, weil ich wollte genau über diese Muttertät mit euch sprechen. Seite 57, ist das okay für euch?
Klar,
absolut. Ja.
Die Muttertät ist das lange vermisste Puzzleteil, das die Lücke füllt zwischen Mutterschaft als einzige Erfüllung und Regretting Motherhood. Mütter dürfen also fehlen, dass das Kind das, Mütter dürfen also fühlen, dass das Kind das Beste ist, was ihnen je passiert ist, und gleichzeitig den Wunsch verspüren, Zeit ohne es zu verbringen. Mit dem Wissen der Muttertät braucht es kein Entweder-Oder mehr, vielmehr schenkt sie uns ein heilsames Sowohl als auch. Das ist genau das, was ich auch bei sehr vielen befreundeten Müttern beobachte, diese Zerrissenheit, dass man einerseits tatsächlich diese Kinder abgöttisch liebt, man würde sofort für sie sterben, und genauso fest liebt man es einfach, alleine zu sein.
Ja.
Und das macht das Ganze so schwer. Mhm. Und warum ist das für uns so schwer? Oft.
Also in meinen Augen liegt das wirklich daran, dass dass wir da einfach so gefangen sind in diesem Mutterbild, ja? Was irgendwie du vorhin auch meintest, also es ist ja nicht nur die Evolutionstheorie, das sind letzten Endes waren es ein paar Männer, die gesagt haben, warum die Frauen doch so fühlen sollen und warum, was die Frauen für Jobs haben. Also so retroperspektiv betrachtet waren es nicht viele Männer, aber offensichtlich hat man denen zugehört und es hat so ein Bild irgendwie geschaffen. Und das ist einfach in uns drin. Das wird von Generation zu Generation weitergegeben. Und ich finde das eigentlich so absurd, weil es gibt ja nichts anderes im Leben, wo wir diese Gleichzeitigkeit nicht haben dürfen. Also ich liebe meinen Job, aber manchmal finde ich ihn mega anstrengend und habe keine Lust darauf. Aber da würde ich nie in Frage stellen, dass es nicht der richtige Job für mich ist. Oder auch wenn ein Mann, weiß ich nicht, mit seinen Kumpels zusammen ist und über wie anstrengend das Familienleben. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber uns Frauen wird das nicht zugestanden, weil wir einfach, weil wir einfach aufopferungsvoll sein sollen und bedingungslos lieben zu jeder Zeit. Und letzten Endes muss man sich halt schon fragen, warum sollten wir das? Ja, das ist halt einfach super praktisch für alle, wenn es jemanden gibt, der sich ohne zu murren und ohne Geld dafür zu verlangen, für all diese Tätigkeiten praktisch aufzunehmen.
Ja, die Ökonomie stützt sich drauf, dass wir diese Arbeit gratis kostenlos erledigen. Aber was ich mich schon frage, ist, wie war das bei euch? Es war für euch entlastend, das Buch zu schreiben, und habt ihr jetzt bessere Gefühle? Also könnt ihr mit diesen widersprüchlichen Gefühlen besser umgehen nach der Arbeit in diesem Buch?
Magst du was sagen, Evelyn? Oder?
Ich habe die Frage nicht verstanden, weil es gehangen hat. Sorry.
Es geht um diesen Widerspruch, oder? Also um diese Zerrissenheit der Gefühle, dass wir einerseits mit unseren Kindern gern sind und sein wollen und gleichzeitig aber eben auch nicht, und dann das schlechte Gewissen, dass wir eben jetzt schlechte Mütter sind. Mit dieser Zerrissenheit der inneren Geht es euch besser, nachdem ihr das Buch geschrieben habt?
Ich glaube schon. Also ich glaube, man fällt ziemlich leicht und ziemlich schnell in alte Muster zurück. Ich glaube, das ist normal. Was jetzt aber nach dem Schreiben, nach der Recherche und auch nach dem Predigen, wir predigen ja das, was wir geschrieben haben, wirklich, was mir da schon auffällt, ist, dass ich viel gelassener zu mir selbst bin und viel gutmütiger, wenn man so will, weil, wenn Frau so will, weil ich einfach, also wenn man ganz objektiv betrachtet, wie stark idealisiert dieses Mutterbild ist, das wir haben, auch das, was wir vorhin gesprochen haben, diese, wir müssen alles on top unserer Erwerbstätigkeit machen. Das ist nicht nur unter Anführungszeichen eine Working Mom, sondern das ist einfach die perfekte Hausfrau, die perfekte Mutter, die gut aussehende Frau und die arbeitende, erwerbstätige Mutter. Diese Gleichzeitigkeiten sind so unerreichbar, dass jeder normal denkende Mensch das weiß. Also jede normal denkende Person denkt sich, ja, ist halt unmöglich. Dass wir das trotzdem auch viel durch Social Media versuchen, ja, trotzdem zu erreichen, auch mit den ganzen Wichteln jetzt zum Beispiel auf Instagram wird man ja richtig zugeballert mit den ganzen Weihnachtsvorbereitungen. Da habe ich schon gemerkt, dass ich einfach viel gutmütiger zu mir selbst bin und mir denke, so schön, wenn es andere schaffen, ich schaff's nicht.
Ja. Mhm. Und warum ist denn das so, so schwer abzulegen, weil ich merke bei mir selber, ich verstehe die ganze Theorie, aber ich schaff's in der Praxis sehr, sehr oft nicht. Das schlechte Gewissen ist einfach da.
Ich glaube, das ist eine Generationensache aber auch. Ich glaube, wir sind genau die Generation, die damit aufgewachsen sind. Wir sind in diesem Kosmos aufgewachsen, wo das Mädchen eigentlich schon mit Puppen spielen musste. Und das war das Einzige. Und das Mädchen wurde zur Mutter. Also wie oft ich auch in meiner Kindheit von meinen Eltern oder von meiner Mutter gehört habe, ja, wird Lehrerin, weil das lässt sich gut mit der Familie vereinbaren. Weil allein schon der Gedanke, dass ich dann diejenige sein werde, die daheim bleibt, es wurde nie hinterfragt. Und ich glaube, deshalb haben wir noch als Generation Probleme damit, weil wir einfach so groß geworden sind. Aber das heißt nicht, dass es die nächste Generation auch so haben muss.
Aber das heißt für uns konkret, wie kommen wir da raus? Einfach akzeptieren, dass wir immer in dieser Zerrissenheit sein werden, oder?
Ja, ich glaube, einerseits mit Sicherheit eine gewisse Akzeptanz. Also weil du vorhin fragtest, hat euch das Buch geholfen? Mir hat es vor allen Dingen auch geholfen, um so Vergangenes so ein bisschen besser für mich einzuordnen. Also zum Beispiel kurz nach der Geburt meines ersten Kindes war es so, also die Geburt lief ziemlich blöd und es war alles andere als schön und ich habe mich danach also sowohl körperlich als auch psychisch nicht gut gefühlt und mein Mann glücklicherweise war zur Stelle, hat sich wunderbar um das Baby gekümmert und es war eigentlich total schön. Aber ich hatte die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen. Ich dachte die ganze Zeit, wieso beruhigt sie sich jetzt eher bei meinem Mann? Also ich bin doch die Mama und das darf nicht sein. Und warum will ich überhaupt gerade nicht, dass sie auf mir drauf ist? Ich habe sie gestillt und dann war ich aber eigentlich auch nur wieder froh, wenn ich dann meinen Körper für mich hatte. Und habe mich permanent schlecht und schuldig gefühlt. Und wo ich aber jetzt eben weiß mit dem Wissen, also dass wenn wir von Muttertät sprechen, ja, also was da mit Beginn der Schwangerschaft in den Hirnen eben auch von Frauen passiert, dann ist ja der zweite Teil unseres Buchs, was passiert bei den Männern im Hirn. Und das war ja dieses, wir waren ja schon mitten im Schreiben und dann im August 22, glaube ich, kam diese Studie raus, dass Männer eben also sehr, sehr vergleichbare Hirnveränderungen haben, wenn sie Papa werden, aber halt, wie ich vorhin schon sagte, mit Kontakt zum Kind. Ja? Also halt noch nicht in der Schwangerschaft, klar, aber mit Kontakt zum Kind. Und dann habe ich auch verstanden, okay, was da passiert ist bei mir, war jetzt nicht nur ja, das Beste daraus gemacht, weil die Mutter nicht da war, sondern es war elementar wichtig, dass mein Mann auch eben da war, die Bindung aufgebaut hat. Und man kann es auch heute noch sehen, bei meinem ersten Kind ist, glaube ich, die Bindung zu meinem, also zu ihrem Vater am allerbesten, weil die einfach sehr, sehr eng waren. Und das im Nachhinein irgendwie als, ja, also das ist einfach so wichtig gewesen. Deswegen kann ich höre auf, mich dafür zu verurteilen. Das war völlig in Ordnung. Ich habe diese Zeit gebraucht. Das waren einige Wochen, um wirklich wieder zu mir zu kommen und auch dieses Kind von ganzem Herzen annehmen zu können. Und das hat in dem Moment halt jemand anders gemacht. Und das war genauso gut und richtig.
Und warum? Weil ihr beschreibt auch in dem Buch so schön dieses Phänomen, dass das Kind sich von der Mutter eben eher beruhigen lässt und man sagt dann eben wieder, man argumentiert wieder mit der Natur. Ihr beschreibt es aber so schön, dass die Mütter einfach mehr sensibilisiert sind und das Baby halt merkt, ah, die Person, die halt eher da ist, die auf meine Schreie reagiert, zu der will ich. Warum war das bei deinem Partner jetzt so? Das lässt sich jetzt ja nicht damit erklären, oder?
Naja, ich glaube, in dem Moment war es einfach auch eine rationale Entscheidung. Offensichtlich liegt meine Partnerin da und ist nicht, also er muss sich noch von der Geburt erholen. Irgendjemand muss sich ja auch um das Kind kümmern und er wollte das natürlich auch. Mhm. Aber es war so eine, natürlich auch irgendwie eine Entscheidung. Ich bin jetzt hier gerade zuständig für dieses Kind. Und das ist auch ja das, was wir im Buch schreiben, diese Sensibilisierung, die wir Frauen natürlich in gewisser Weise mit Beginn der Schwangerschaft schon haben aber alle anderen nicht gebärenden Eltern auch, aber halt wirklich als Entscheidung. Ich möchte jetzt für dieses Kind da sein. Und wir schreiben ja auch von so einem wunderbaren Versuch, wo sich eine israelische Neurobiologin drei Elterngruppen angeschaut hat. Also einmal waren das biologische Mütter, das waren die biologischen Väter, die involviert waren in die Kinderbetreuung, aber eher zweite Bezugsperson. Und als drittes waren es homosexuelle Väter, die in dem Fall die Mutterrolle eingenommen haben, also erste Bezugsperson. Und die Ruth Feldmann hat festgestellt, dass es eben nicht nur diese strukturellen Veränderungen im Hirn bei den nicht gebärenden Eltern gibt, sondern dass auch das Hirn exakt, also von den nicht gebärenden Eltern exakt so reagiert wie das der biologischen Mutter und vor allem der homosexuellen Väter, weil, und das war die Begründung, sie sich bewusst dafür entschieden haben. Sie haben gesagt, es gibt keine unerwünschte Schwangerschaft oder es war eine bewusste Entscheidung, dieses Kind zu haben. Und das ja, fanden wir extrem faszinierend, dass auch, und da eben auch nochmal zum Stichwort Hormone, die exakt selben Hormonwerte da waren. Und ja, das ist, und das finde ich so entlassen und auch entlassen für Frauen, die vielleicht am Anfang noch krass gehadert haben oder eine Wochenbettdepression hatten und nicht bonden konnten, aus welchen Gründen auch immer, dann machen sie es später.
Vielleicht für alle unsere HörerInnen, Muttertät, könnt ihr ganz kurz erklären, was das genau ist? Also was da passiert? Weil das haben wir jetzt schon verstanden, das ist die Entwicklung von Frau zu Mutter. Aber wie lange geht die, wie viele Jahre und was passiert da genau?
Also Muttertät ist eben diese Entwicklungsphase, die Frauen durchlaufen, wenn sie Mütter werden. Und tatsächlich wird das begleitet von einer Umstrukturierung des Gehirns, die aber ongoing ist. Also die Studie kam 2017, glaube ich, heraus von Else-Line Höck-Zehmer, einer niederländischen Wissenschaftlerin. Und tatsächlich ist es so, dass sie 2021, glaube ich, wieder diese Frauen ins MRT gelegt hat, also eine Magnetresonanztomographie gemacht hat und diese Veränderungen immer noch da waren. Das heißt, nach 6 Jahren waren die Veränderungen immer noch ongoing und jetzt, die Langzeitstudie ist ja noch am Laufen. Mhm. Der Fakt ist einfach, dass dass die Veränderungen auch mit deiner zweiten Schwangerschaft sich wieder alles neu aufwürfelt. Wie lange das dauert, wissen wir sogar zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Was aber eigentlich absurd ist, dass man 2023 nicht weiß, wie lange diese Phase dauert. Aber es kommt halt auch daher, dass die Mütterforschung einfach nie relevant war, obwohl jeder Wissenschaftler eine Mutter hat. Mhm. Aber war halt auch männlich dominiert lange.
Ja, und die Medizin allgemein, ja, der männliche Körper gilt ja nach wie vor sehr oft als Norm.
Die Norm, ja.
Aber das, also auch das Faszinierende ist ja, dass wir, also wenn wir eine Frau vor ihrer Schwangerschaft im MRT haben, während der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft, dann können wir diese Frau zu 100% als Mutter diagnostizieren. Das ist total krass. Also die hat so enorme Hirnveränderungen, ähnlich wie auch in der Pubertät. Aber was auch wirklich krass ist, dass wir im Grunde genommen schon in der Schwangerschaft, wenn wir eben die Schwangere schon vorher gesehen haben, auch eine Prognose abgeben können oder so ein bisschen was voraussagen können über die spätere Mutter-Kind-Bindung. Also das ist, das heißt noch nicht, wie die Mutter dann letztendlich muttert oder wie sie sich verhält, aber es zeigt ganz deutlich, ob ihr die Mutterschaft eher leicht fallen wird oder eher schwer fallen wird. Also je mehr strukturelle Veränderungen da stattfinden, desto leichter wird es ihr fallen, weil sie eher belohnt wird sich dafür, um ihr Kind zu kümmern. Folglich wird sie es halt natürlich auch eher tun.
Und, wie meinst du, sie wird belohnt?
Wenn sie sich um ihr Kind kümmert, um die Veränderungen sind also größer, dann wird sie mehr belohnt. Also ihr Belohnungszentrum springt an und dadurch, ich meine, das ist klar, das passiert unterbewusst, wenn wir belohnt werden für irgendwas, wenn wir Hormonausschüttungen haben, dann machen wir das natürlich auch eher. Und das ist eben Fakt, dass das diese Entwicklung unterschiedlich bei jeder Frau verläuft. Und das ist höchst individuell. Die Forschenden gehen davon, also das wird noch erforscht, woran das überhaupt liegt, aber sie gehen davon aus, dass das Umfeld in der Schwangerschaft eine ganz große Rolle spielt. Also wie ist die Schwangere sozial eingebettet? Welchen Support bekommt sie? Und genau, also Fakt ist, je größer die Veränderungen, desto leichter wird es ihr fallen.
Und jetzt für alle so unwissenschaftlich versierte HörerInnen, was passiert da genau im Hirn? Also so, wie würdet ihr das so in einer Partyrunde erklären? Was genau passiert da im Gehirn?
Partyrunde. Ja, im Buch schreiben wir, und ich glaube, das ist eigentlich das leichteste Beispiel, um es sich bildlich darzustellen, ist, man kann sich das Hirn vorstellen, als würde halt ein Zug durch viele Bahnhöfe fahren. Und in der Schwangerschaft wird diese Strecke einfach optimiert, diese Bahnstrecke. Und es werden einfach ganz viele Bahnhöfe ausgelassen, aber neue dazu gebaut. War das auch wissenschaftlich?
Finde ich immer noch ziemlich wissenschaftlich. Ich glaube, was ich meine, es ist so abstrakt. Was passiert konkret? Also werden wir zum Beispiel der ganze Nesttrieb, dass wir plötzlich irgendwie auf Pinterest all die schönen Schlafzimmer, Babyschlafzimmer, Wickeltische, ist das so ein Zeichen von Muttertät? Oder wie genau zeigt sich das im Alltag?
Also das gehört mit Sicherheit auch dazu, dieser Nestbautrieb, wenn man den so will. Aber es ist sehr schwierig, wenn man so tief in der Materie liegt, das ist sehr unwissenschaftlich. Also im Endeffekt werden die Frauen, und in dem Fall ja auch die Männer, wenn wir jetzt von den Frauen sprechen, werden einfach vorbereitet. Die werden vorbereitet, die bestmögliche Fürsorge leisten zu können. Und da gibt es Umbauten im Gehirn, was es den Frauen dann eben ermöglicht. Ja, also das ist vielleicht relativ leicht ausgedrückt. Also ich weiß nicht, Evelyn, hast du da noch?
Ja, wir schreiben ja auch im Buch, dass es eine Art Bootcamp ist. Ja, genau. Also diese Muttertät ist wie ein Bootcamp für das, was kommt. Also rein neurowissenschaftliches Bootcamp. Also es wird alles so umstrukturiert, dass es einfach uns leichter fällt. Ob es uns dann tatsächlich leicht fällt oder nicht, ist dann auch hochgradig individuell, wissen wir alle. Aber in der Theorie, gibt es eine Vorbereitung im Hirn, die aber dann auch bei Männern stattfindet.
Genau, und vielleicht trifft das Wort Spezialisierung ist ganz gut. Also deswegen ist es ja auch so, wir sprechen immer so von dieser Stilldemenz und Schwangerschaftsdemenz, was es eigentlich nicht wirklich gibt. Wir sind einfach spezialisiert auf ein Thema, der Fokus ist auf ein Thema und das ist ja sehr, sehr wichtig, dass er das ist. Und da fallen halt mal tatsächlich unwichtigere Dinge auch für eine gewisse Weise weg. Wobei, das muss man auch tatsächlich kritisch sehen, weil da gibt es die Forschungslage dazu, ist noch sehr dünn und es gibt auch viele Forschungen, die zum Beispiel sagen, dass gerade Schwangere und auch neugeborene Mütter eigentlich ein besseres Gedächtnis haben, wenn man mal davon absieht, immer nur irgendwelche abstrakten Gegenstände, die sie, sag ich mal, im normalen Büroalltag zum Beispiel wiedererkennen müssen, wenn man dann zum Beispiel vielleicht einen Schnuller dazwischen legt oder sowas. Also da gibt es Erkenntnisse, dass Frauen sich tatsächlich sogar besser erinnern können an manche Sachen. Und das zeigt ja wieder eben diese Spezialisierung. Ja? Also auch ein gewisses Thema, alles Unwichtige wird halt gerade für eine gewisse Zeit ausgeblendet.
Aber das ist halt auch Teil dieser Neuroplastizität, die ja alle Menschen haben, ja. Also jede Person, die sich mit einem Thema krass befasst, wird einfach, ja, wird Veränderungen haben. Es gab 2012 eine Studie mit Taxifahrern, mit Londoner Taxifahrern. Schreiben wir ein bisschen sarkastisch oder ironisch, dass es halt lustig ist, dass männliche Taxifahrer vor Müttern mal unter die Lupe genommen worden sind oder ins MRT geschoben. Und eben da, die müssen sich, also um Cabbies zu werden, müssen sie sich einfach alle Straßen in London merken, auswendig. Da gibt es einfach kein Navi, die müssen alle Straßennamen wissen, alle Routen. Und aufgrund dieses Lernprozesses hatten sie halt auch, also ging diese Neuroplastizität los und da gab es auch ein neues Learning. Und so kann man sich das eigentlich vorstellen, oder? Wir spezialisieren uns gerade da auf eine lebenserhaltende Maßnahme, wenn man so will, oder arterhaltende Maßnahme. Und da tut sich halt was im Gehirn.
Genau, wir sind halt am Lernen. Wir sind am Lernen und wir haben keinen angeborenen Mutterinstinkt, sondern wir lernen.
Genau, und ich glaube, das ist halt auch der Punkt, oder das ist der Beginn unseres Lernprozesses.
Und Neuroplastizität, vielleicht kurze Klammer, das ist ja die Fähigkeit des Hirns, sich zu überschreiben, also quasi wie Festplatte auf dem Computer neu zu überschreiben. Das heißt, wenn wir kommen auf die Welt mit einer mehr oder weniger leeren Festplatte, würde ich sagen, natürlich viele Prägungen von früher und Genetik, aber dann wird das im Laufe des Lebens vollgeschrieben mit der Idee, dass eben Mütter sich aufopferungsvoll und unkompliziert und bescheiden selbstverständlich hingeben sollen und immer verfügbar sein sollen. Und jetzt kommt die Neuroplastizität ins Spiel, die einerseits während der Schwangerschaft und des Mutterseins verändert wird, aber gleichzeitig heißt das, dass wir jetzt die Chance haben, unser Gehirn zu überschreiben mit neuen Geschichten, neuen Ideen. Ja. Und wie konkret habt ihr da sehr, sehr pragmatische, konkrete Empfehlungen für alle, die jetzt zuhören und finden, okay, verstanden, Muttermythos oder Mutterinstinkt ist Fake News. Wir haben jetzt die Wissenschaft, die das bestätigt und zwei Autorinnen, die da glücklicherweise ein Buch darüber geschrieben haben. And now. Also zuerst das Buch lesen, das alles verinnerlichen, im Book Club besprechen, aber wie überschreiben wir unser Gehirn, damit diese Fake News daraus gespült wird? Habt ihr da schon eine Idee?
Ja, sich vielleicht einfach tatsächlich Fehler auch einzugestehen, ja. Also nicht diesen Anspruch an sich selbst zu haben, ich muss das jetzt halt perfekt machen, sondern letzten Endes ist es wie wenn ich mit meinem Schulkind hier lerne, dann lernt er eigentlich ja vor allen Dingen, wenn er Fehler macht, ja. Und ich glaube, das ist einfach dieser Prozess. Es ist wir müssen es anerkennen als ein Lernen. Und ich sehe das bei meiner Großen eben vor allen Dingen. Ich habe drei Kinder und bei der Großen ist ja alles immer neu. Ja? Also das ist ja auch nicht so, ich meine, wie Evelyn von meinte, also bislang sind die Forschungsergebnisse so, dass diese Muttertät 6 Jahre circa anhält, aber wahrscheinlich geht das noch viel länger, weil meine Große kommt jetzt dann demnächst in die Pubertät, da kommen ganz andere Themen wieder. Also ich glaube, dieses Überschreiben funktioniert nur, wenn wir da irgendwie ein Stück weit offen bleiben. Ja, so ein bisschen Trial and Error halt, ja. Also
und eben auch Mut zu Fehlern.
Ja, eben genau. Ich glaube auch, dass es genau dieses Wissen dieses Wissen ist, dass wir nicht wissen müssen, sondern dass wir lernen dürfen.
Macht das Sinn? Es ist eben nicht angeboren.
Nicht angeboren, nein.
Nicht angeboren.
Nein, was aber auch gut ist für alle, die keine Kinder haben, weil die sind dann nicht defizitär. Also denen fehlt nichts. Die haben sich einfach dagegen entschieden, nicht dafür.
Ja, genau. Ja. Und ich glaube auch, dass es eben wichtig ist, man bleibt sowieso am Ball als Eltern, weil die Kinder sind nun mal da und die verlangen auch oft lautstark nach einem. Aber dass man, ich glaube, das ist gerade auch wichtig bei Frauen, die vielleicht unter einer postpartalen Depression leiden, dass sie weiter üben. Sie müssen da kein Vergnügen darin finden. Sie müssen diese Zeit nicht genießen und nicht annähernd schön finden mit ihrem Kind. Aber sie müssen dabei bleiben. Sie müssen in Kontakt bleiben mit ihrem Kind und bestenfalls natürlich mit jemandem zusammen, der da unterstützt, der da hilft. Aber es gibt keine andere Lösung. Es ist wirklich in Kontakt bleiben, immer wieder lernen und ja.
Ich mache einen kurzen Werbeunterbruch in eigener Sache. Wir sprechen gerade über Familiensein und Mutterinstinkt, über Mythen und das schlechte Gewissen. Themen, die mir sehr wichtig sind. Was mir auch wichtig ist, dass ihr weiterhin Zugang zu den Inhalten meines Podcasts habt. Und zwar ohne Paywalls oder Werbeunterbrechungen für irgendwelche Firmen. Um dies zu ermöglichen, brauche ich eure Abos. Deshalb, wenn du noch kein Abo hast, now is your chance. Geh bitte auf login.shemamapool.com und wähle deinen Beitrag aus. Die URL findest du in den Shownotes und mit deiner Unterstützung kann es diesen Podcast auch weiterhin geben. Vielen Dank. Ich habe noch einen letzten Gedanken. Pubertät, Muttertät. Bei Pubertät assoziiere ich sofort diese Gereiztheit oder auch das Gefühl, ich bin nicht mehr ein Kind, aber noch nicht erwachsen. Kennt man das auch bei Müttern?
Ja, ich glaube, das ist eben genau das, wo wir einfach Verständnis aufbringen müssen und wieso auch dieses Wort Muttertät so schön ist, weil eben die Schwesterherzen-Doulas haben dieses Wort eingedeutscht, Matrescence eingedeutscht, und das passt einfach wie die Faust aufs Auge, diese ambivalenten Gefühle, die man während der Pubertät hat, haben Frauen auch während dem Mutterwerdens. Und abgesehen davon, dass die neurologischen Veränderungen sehr stark sich ähneln, gestehen wir auch diesen Jugendlichen diese Zeit zu. Die sind nicht von einem Tag auf den anderen Erwachsene, sondern die benötigen Zeit. Und ich glaube, das ist auch das Schlüsselwort für Mütter oder für Eltern, dass sie Zeit brauchen, dass das nicht nach der Abnabelung eine fertige Mutter ist, sondern dass ihr Muttersein nicht statisch ist, dass es sich einfach entwickelt über die Jahre, auch wie Annika gesagt hat, wir lernen mit unseren Erstgeborenen jeden Tag neue Herausforderungen dazu und es wird ja bis ins Unendliche gehen.
Ja, dass wir auch erstens genau, wie wir mit den Müttern umgehen und zweitens, dass wir aber auch erkennen, dass wenn eine Frau zur Mutter wird, wird sie genauso wenig wie ein Kind, was irgendwann mal ein Erwachsener wird, also das Kind wird ja nie wieder Kind, also wird auch die Frau, die Mutter wird nie wieder ganz zu der Frau, die sie mal war. Das kann gar nicht sein. Also es kommt einfach was dazu und wir können nicht von ihr erwarten, dass sie nach dem Wochenbett oder nach diesem Jahr Elternzeit einfach wieder die Alte ist, weil sie ist nicht die Alte.
Mhm. Was ich mir gerade überlege, ist, wieso bräuchte es einen genderneutralen Begriff? Also gibt es auch eine Vatertät oder eine Elterntät?
Also da haben wir sehr lange diskutiert, Annika und ich, oder diskutiert nicht negativ, sondern wirklich, wir haben lange überlegt. Und wir sehen Muttertät gleich wie Feminismus. Das Feminismus bedeutet ja auch nicht, dass Männer da ausgeschlossen sind, nur weil es Feminismus heißt, es Menschheit. Ja, schließt auch nicht die Frauen aus, ja. Muttertät ist einfach, wir nehmen uns da einfach die Freiheit, es Muttertät zu nennen, weil Frauen durch die Schwangerschaft gehen und eine Geburt haben. Und ich glaube, die Entschädigung dafür sollte sein, dass es Muttertät heißt. Aber ja, es schließt auf keinen Fall andere aus, Adoptiveltern oder Väter oder... Ja,
die Frage ist auch vielmehr, machen Väter auch diese Entwicklung durch?
Genau, also die machen sie auch durch. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir da langfristig auf jeden Fall Begriffe brauchen. Also es war, wie gesagt, dass wir erst, also es war kurz vor Abgabe, dass diese Studie veröffentlicht wurde, dass Väter auch...
Das war September, ja.
Genau, dass Väter auch diese Hirnveränderungen haben. Insofern, ja, brauchen wir, glaube ich, auf jeden Fall. Gegen was ich mich immer sträube, weil ich... kriegt dann oft irgendwie gesagt, dann haben halt Väter auch einen Vaterinstinkt, ja, aber also von Instinkt, finde ich, brauchen wir halt alle nicht sprechen, weil es ist einfach erlernt, weder ein Vater hat einen Instinkt, noch eine Mutter hat einen Instinkt, das ist ein Lernen, aber ich glaube schon, dass wir da langfristig Begrifflichkeiten benötigen, Um das sichtbar zu machen, weil ja, die Väter alle anderen nicht gebärenden Eltern haben eben auch diese Hirnentwicklung. Das ist so wie ein bisschen wie mit einem, wenn man sich Elternschaft wie so einen Muskel vorstellt. Also die Frauen haben eben, die machen schon ein Warm-up in der Schwangerschaft und finden durch dieses Warm-up vielleicht so ein bisschen schneller, leichter ins Training. Und alle anderen Personen beginnen halt mit dem Training dann mit der Geburt oder eben zum Kind. Wobei ich es auch spannend fände, da gibt es halt bislang einfach noch viel zu wenig Studien. Ich hatte es kürzlich mit jemandem. Wir wissen bisher, dass die Männer erst Gehirnveränderungen haben mit Beginn Kontakt zum Kind. Mich würde aber zum Beispiel interessieren, naja, was ist denn mit den Männern, die vielleicht super involviert sind in diese Schwangerschaft, die bei jeder Vorsorgeuntersuchung dabei sind, die einfach da sehr mitfiebern mit ihrer Frau. Die wurden überhaupt nicht gecheckt. Also vielleicht beginnt es ja auch schon früher, das weiß man ja gar nicht. Das ist einfach, wenn wir von einer vernachlässigten Mutterforschung oder Mütterforschung sprechen, dann ist die Väterforschung ja noch wesentlich vernachlässigt.
Ja, und was ich mir gerade auch überlege, also ihr beschreibt es ja so, dass das Gehirn sich verändert im Verhältnis zur Zeit, die man mit dem Baby verbringt. Und Mütter sind ja per se 9 Monate voraus, weil das Baby ja im Bauch war. Ja. Wie kann man diesen Gap schließen? Habt ihr einen Tipp an alle werdenden Eltern?
Ich glaube, dass dieser Gap auch sehr viel in unseren Köpfen ist, weil ich meine, was sind 9 Monate auf, ich sage jetzt mal 18 Jahre, ja, das ist einfach nicht so viel, nicht so von großer Bedeutung. Ich glaube, dass die Entscheidung der Väter oder ja, der anderen Eltern, sich um dieses Kind zu kümmern, einfach die ganzen, also die Prozesse auslöst, das wissen wir, das ist belegt. Und mit diesem Wissen, glaube ich, gibt es auch schon diese Antwort, diese Erleichterung. Das ist der Schlüssel, um den Gap zu schließen, ist einfach Zeit mit dem Kind zu verbringen.
Ja, zumal wir da wieder so ein Narrativ irgendwie aufsitzen, weil es hat ja auch nicht jede Frau in der Schwangerschaft so eine Bindung schon zu ihrem Kind. Also ich fand es zum Beispiel auch gerade beim ersten Kind noch extrem schwer. Also ich konnte mir da überhaupt, klar, ich war gerne schwanger, 3-mal gerne schwanger, aber trotz alledem war das irgendwie schwierig für mich, obwohl ich gerne schwanger war. Ich, also es war irgendwie so losgelöst von mir. Und es war zum Beispiel beim zweiten Kind auch leichter. Und es gibt aber auch Frauen, die können damit überhaupt nicht viel anfangen oder die erbrechen sich die ganze Schwangerschaft nur und finden alles furchtbar. Also ich weiß gar nicht, ob die da immer so weit im Voraus sind, ja, oder es ist, glaube ich, auch so, dass da sitzt man auch immer so ein bisschen auf wieder, weil ja, die Mutter trägt das ja schon so lange unter ihrem Herzen, ja. Also, aber vielleicht schenkt sich das gar nicht so viel. Und wie Evelyn sagt, das sind 9 Monate und ein paar Stunden Geburt. Und das ist definitiv aufzuholen in Anbetracht der Zeit, die wir mit unseren Kindern dann noch so verbringen werden.
Ja, es wird ja auch oft einerseits von der Gesellschaft, dass ich erinnere mich, ich habe lustigerweise gerade vor kurzem mit einer Freundin irgendwie darüber gesprochen. Ich war im Tram mit meiner sehr, sehr frisch geborenen Tochter. Der Vater war auch dabei. Und sie hat geschrien und dann saß da so wirklich ein älterer Herr und der hat in voller Lautstärke hat gemeint, geben Sie dem Kind die Brust. Und er hat nicht gesagt, Papa, jetzt nimm das Kind mal und trag das ein bisschen rum. Und das ist halt so die Gesellschaft und ich hatte da totale Stillprobleme und hatte sowieso schon ein schlechtes Gewissen wegen des Kaiserschnitts und dann eben zu wenig Milch und dann kommt noch dieser Typ. Also das wird einem so auch gerade in Momenten des Mutterseins, ich glaube, das ist das, was ich so schwer finde, wenn man erschöpft ist und wenn man hochemotional ist, ist es wahnsinnig schwer, sich zu reflektieren und eben diese Hirnüberschreibung bewusst zu machen, weil dann ist man wirklich so in diesem Survival-Mode. Und das wird ja eben einerseits die Gesellschaft, die Sozialisierung und andererseits natürlich auch das politische System, das in der Schweiz gerade noch ziemlich weit ist, also weit hinten. Bis vor kurzem hatten wir nur einen Tag Vaterschaft und neuerdings sind es 2 Wochen. Habt ihr da einen Tipp für Familien? Ich denke gerade, ja, wenn man jetzt nicht das Glück hatte, einen Mann zu heiraten, der feministisch denkt oder der wirklich sich Zeit mit seinem Kind von Anfang an freiräumen will und auch die Möglichkeit hat, beruflich zu reduzieren. Was können da junge oder werdende Eltern machen, damit man eben nicht in diese Schienen kommt und in diese Rollen?
Ja, ich glaube, dass wir uns halt anders vorbereiten sollten. Ich meine, klar, es ist natürlich immer am leichtesten, man ist nicht alleine, ja, und da ist jemand, der das irgendwie auffängt, aber das ist nicht immer der Fall. Aber dass wir generell halt eben nicht anfangen, wenn wir das Baby dann haben, irgendwie uns vielleicht einzulesen in solche Themen eben, sondern dass wir das schon vorher wissen, dass wir das, dass wir uns wirklich nicht nur romantisch mit so einer Schwangerschaft auseinandersetzen. Das ist ja manchmal so ein bisschen schwer, das fiel mir auch schwer. Ich wollte in der ersten Schwangerschaft, ja, war ich da im Yoga und das war alles total schön, aber letzten Endes hätte ich jemand gebraucht, der mir sagt, wie es wirklich ist und ohne Angst zu machen, aber wirklich aufzuklären. Und ich glaube, also zum Beispiel das Wochenbett, ich glaube, man kann das sehr gut vorbereiten, ja, also und man sollte es, glaube ich, auch vorbereiten. Ich habe das damals gar nicht vorbereitet. Also im Endeffekt kann man ja, bestenfalls hat man irgendwie vielleicht auch ein Netz aus Freunden in der Nähe oder Verwandten und da, wo man wirklich sagt, hey, ihr bringt da das Essen, ihr da, die Leute wollen ja helfen, ja, also ich freue mich immer so, wenn ich um Hilfe gebeten werde, man möchte ja helfen und dass man das einfach, glaube ich, besser vorbereitet und nicht gar so romantisch angeht.
Ich glaube, vor allem beim ersten Kind denkt man viel, was brauche ich nach der Geburt an Dingen, ja, an Bettchen und hin und her und denkt aber nur bis zur Geburt, ja. Nach der Geburt ist alles fertig, ja. Aber in Wahrheit fängt da erst die harte Arbeit an und das ist auch nicht Schwarzmalerei oder Negativität, die man, also ich versuche immer Frauen, die das erste Mal schwanger sind, ich versuche denen nicht Angst zu machen, aber ich versuche denen schon zu sagen, es ist okay, wenn es ja danach scheiße geht, weil das einfach dazugehört und dass es okay ist, auch darüber zu sprechen. Was war für mich damals ganz schwierig, sagen zu können, boah, ich hatte auch einen Kaiserschnitt, ich hatte für eine Vollnarkose, habe mich super schuldig gefühlt, wollte einfach darüber sprechen und hatte einfach das Gefühl, ich habe da immer gehört, ja, aber dem Baby geht's gut, ist alles in Ordnung, alles in Ordnung. Ist okay, wenn man trotzdem noch mittendrin in der Anfangsphase der Muttertät strauchelt, unsicher ist, müde und da ist absolut legitim und wichtig, sich Hilfe zu holen.
Genau.
Von allen Seiten.
Ja. Entschuldigung.
Na, alles gut. Niemand wird es nicht gern tun, wie Annika gesagt hat. Die freuen sich alle.
Genau. Ja, und es sind so viele Sachen und da kommt wieder der Mythos Mutterinstinkt auch irgendwie, wie du meintest mit dem Stillen. Bei mir, beim ersten Kind, es hat null geklappt am Anfang und dann hat mir auch jeder irgendwas anderes gesagt. Du musst es so machen und nur alle 3 Stunden und nee, doch lieber jede Stunde. Und das sind aber auch Sachen, sich erst damit zu befassen, dann, wenn das Baby da ist, das ist praktisch unmöglich. Also das ist auch was, wo man sich schon vorher vielleicht einlesen kann, wo man vorher eine Stillberatung vielleicht mal sogar kontaktieren kann, dass man im Falle des, weil wir haben es, das ist auch, ein Stillen muss gelernt sein. Also das mag sein, dass manche Frauen das vielleicht irgendwie, sag ich mal, intuitiv machen, vielleicht macht das Baby aber auch besonders gut mit, aber bei ganz vielen habe ich das erlebt, dass das Stillen am Anfang echt ein Kampf war und dann, wenn man es halt gelernt hat und auch das Baby das gelernt hat, dass es funktioniert.
Und um bei den Vätern zu bleiben, dass ihre Hirne sich da auch überschreiben und sie auch genug Zeit mit ihren Babys verbringen, was leider nicht sehr viele Väter tun. Wie war das bei euch? Musstet ihr auch, also hattet ihr einfach Glück oder musstet ihr auch so unangenehme Gespräche mit euren Männern über Mental Load und so weiter führen?
Also bei uns, wir haben 3 Kinder. Beim ersten Kind haben wir es ganz klassisch gemacht. Da war ich zu Hause und habe Elternzeit genommen, ich glaube bis 1 Jahr oder so. Und beim zweiten Kind dann und beim dritten hat mein Mann jeweils Elternzeit 1 Jahr genommen. Und ich glaube, wo beim ersten Kind noch diese Differenz da war und für mich auch dieses latente Unwohlsein, irgendwie fühlt sich das nicht ganz fair an, nicht ganz richtig, das hat sich dann relativ schnell gekippt mit dieser Zeit, die eben mein Mann dann auch zu Hause verbracht hat. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Schlüssel für uns, dass wir einfach jetzt wirklich eine gleichberechtigte Partnerschaft und Elternschaft vor allem führen können, was halt beiden zugute kommt, ja. Und ja.
Ja, bei uns war das leider nicht so, aber überhaupt nicht, weil mein Partner das nicht wollte. Also der wäre gerne sofort zu Hause geblieben und hätte die ganze Elternzeit genommen. Aber also bei uns, gut, das ist individuell natürlich, aber ich kam hochschwanger nach München eben zu meinem Mann, oder wir sind dann nach München gezogen, ich war hochschwanger, hatte dann natürlich in dem Fall auch keinen Job. Es war klar, dass er hat den besser bezahlten Job und es war auch klar, dass er mal Elternzeit nimmt. Aber das muss man sich finanziell halt in manchen Städten auch erstmal leisten können. Also mein Mann hatte 2 Monate Elternzeit bei jedem Kind und mehr wäre finanziell ganz schön schwierig gewesen. Und das ist so schade, weil er es wirklich sehr gerne gemacht hätte. Und das, also ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber also 2023 kam wieder der Väterreport raus, dass wirklich jeder zweite Vater möchte eigentlich die Hälfte der Zeit Care-Arbeit machen, mit den Kindern zusammen sein. Aber es, also nur jeder Fünfte kann es dann letzten Endes tun.
Was aber auch einfach diesen Gender Pay Gap zugrunde liegt und diesem, die einfach viele Frauen nach dem ersten Kind vielleicht erst in Teilzeit und dann ist ja noch weniger Elterngeld. Das ist so ein Teufelskreis einfach, der aber sich nicht von uns also schließen lässt. Und ich glaube, auch wenn du uns fragst, okay, wie können wir das, wir können all das tun, was wir in unserem kleinen Rahmen vielleicht uns erleichtern, aber das Problem ist so größer, so viel größer und so weiter, so viel weiter oben anzusetzen, dass wir leider nur in unserem Kleinen die Macht haben, Sachen oder kleine Dinge zu ändern.
In unserem Circle of Influence. Und da ist es eben auch ganz schön, einfach zu verstehen, dass wir als Gebärende eben nicht per se die Hauptbezugsperson für unsere Kinder sein müssen, also eben diesen Mutterinstinkt, dass das eigentlich ein Märchen ist, das uns da irgendwie erzählt wurde und dass das nicht stimmt. Ich glaube, das ist schon ein sehr wichtiger Teil. Wie sind denn so die Rückmeldungen auf euer Buch?
Also ich glaube, vielleicht habe ich alle Blöden ausgeblendet, ich weiß es nicht, aber eigentlich durchaus wirklich sehr tolle Rückmeldungen, muss ich sagen, durch die Bank, oder?
Ja, also bei mir auch. Das Einzige, was manchmal kommt, ist so diese Nachricht, naja, aber ich konnte mich wirklich schon ganz oft auf meinen Mutterinstinkt verlassen. Und dann schreibe ich immer zurück, dass es total schön ist, dass du dich schon ganz oft auf dein Bauchgefühl und auf deine Intuition verlassen konntest, aber die ist letzten Endes die Summe deiner Erfahrungen. Das ist nichts Angeborenes, ja. Wenn du weißt, wie sich dein Schulkind abends verhält, wenn es möglicherweise Fieber bekommt oder sonst irgendwas passiert, dann kannst du das einfach besser einschätzen, wenn du das schon 3-4 Mal erlebt hast, ja. Das ist auch das, wir wollen den Frauen ja überhaupt nichts wegnehmen, ja. Wir wollen einfach nur sagen, dass dieses schöne Gefühl für jemanden, diese Intuition, dieses Bauchgefühl von jedem Menschen entwickelt werden kann und nicht nur von Frauen.
Was halt unfassbar entlastend ist für die Frauen, unter Anführungszeichen, weil die alleinige Kümmerarbeit einfach nicht von Natur aus bei ihnen liegen muss, ja.
Ja.
Und aber jetzt auch wissenschaftlich bestätigt.
Genau.
Ich danke euch beiden sehr für eure Arbeit an diesem Buch, für die Aufklärung und für eure Zeit. Habt ihr noch irgendeinen Gedanken, der euch noch so auf der Zunge brennt, den ihr da lassen wollt für unsere HörerInnen?
Doch, ich habe noch eine kleine Denkaufgabe, nein. Und zwar, weil wir auch jetzt ganz oft geredet haben über, man sollte sich davor einlesen, man sollte davor sich informieren. Allein die Tatsache, dass es so viele Erziehungsratgeber gibt, lässt schon darauf schließen, dass dieser Mutterinstinkt einfach nicht da sein kann. Sonst bräuchten wir all die Ratgeber nicht.
Ja.
Das ist so. Ich finde das Muttersein, Elternsein etwas vom definitiv anspruchsvollsten, das ich je machen durfte.
Amen. Um bei der Religion zu bleiben.
Vielen Dank, ihr beiden. Danke für eure Zeit.
Danke dir.
Dankeschön.
Tschüss.
Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Shownotes.
Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der Digital-Kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also wert ist, unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe, oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, helft dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach die Podcast-URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis absolute Hörempfehlung. Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus. Das war's somit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend. Wir hören uns bald wieder und bis dahin, go hug yourself.